Ein Predigttext heute, die mir zugeteilt würde, aus Markus Kapitel 2, Vers 13 bis 22. Die Berufung von Levi oder Matthäus und dann eben das Gespräch über den Fasten. In diesem Text kommen drei Fragen vor, mindestens in der Neues Leben Übersetzung, was ich benutze. Fragen, Fragen, Fragen. Timo hatte schon angedeutet, viele Fragen, die es im Leben gibt. Viele unserer Fragen werden auch nicht beantwortet. Die kleinen Kinder, die kommen dann immer wieder zu Mama und fragen, warum? Oder ich weiß, unsere Kinder haben es eigentlich auf Englisch gefragt, why Mommy, why Mommy? Und mit vier Kleinen unter vier, das kommt dann schon öfters in einen Tag vor. Meine Frau hat dann oft gesagt, manchmal wünsche ich mir, ich hätte einen anderen Namen und hieß nicht Mutti. Aber Fragen sind eigentlich etwas Gutes, etwas Positives. Es können mindestens sein. Sie sind so ein Schlüssel zum Lernen, Wissen aneignen, das man auch praktisch anwenden können, Neues entdecken. Und ich denke, das liegt im Herzen von jedem Kind. Einfach zu wissen und zu lernen, weiterzukommen. Aber Fragen können auch etwas Destruktives an sich haben, mit aufdeckenden Absichten, wo mit einem Blick und mit einer Frage man versucht, den anderen bloßzustellen, aufzudecken. Wie gesagt, in diesem Text aus Markus Kapitel 2 gibt es drei Fragen. Ich lese jetzt mal zuerst die erste Begebenheit, Markus Kapitel 2, Vers 13 bis 17. Jesus beruft Levi oder auch Matthäus genannt. Danach kehrte Jesus zurück ans Ufer des Meeres und lehrte die Menschen, die sich um ihn versammelten. Als er weiterging, sah er Levi, dem Sohn des Alphäus, am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereinnehmer und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgten. Als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst er mit diesen Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu denen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Den Kontext, und ich nehme an, ihr habt den Predigt irgendwann mal gehört, dann eben zu diesen ersten 12 Verse, wo Jesus einen Gelähmten heilt, der von Freunden zu Jesus gebracht wird. Und Jesus als Erster sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Leute spitzten ihre Ohren. Was? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Und dieser Mann behauptet von sich, ihm die Sünden zu vergeben. Und dann sagt Jesus, nachdem er sowieso wüsste, was sie in Gedankengänge da hatten, sagte er, ja, ich kann auch sagen, was ist leichter? Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Mann stand auf und ging. Aber hier bahnte sich etwas an. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die waren jetzt ganz Ohren und sie hörten und passten auf, was würde dieser Jesus tun. Und hier ist die nächste Begebenheit. Jesus geht am See Genezareth entlang. Er lehrte die Menschen, die ihm einfach nachfolgten, und kam eben zu einem Mann, Levi. ein Zöllner. Und er sagt einfach, komm, folge mir nach. Der Mann steht auf und geht mit. Was wissen wir über Levi? Aus Matthäus Evangelium steht sein Name Matthäus. Ein Zöllner in Kapernaum. In der jüdischen Gesellschaft waren eben die Zöllner die meist gehasste und verachtete Personen, die es gab. Auf ganz, ganz tiefstem Niveau der Gesellschaft waren eben die Fresser, die Säufer, die Huren und die Zöllner alle gleichgestellt. Abschaum und Gesindel der Gesellschaft. Warum verachtete man eben die Zolleintreiber so? Zu der damaligen Zeit wurde eben das Land Judäa von den Römern erobert und war eben die Besatzungsmacht da. Und die Römer waren auch interessiert an Geld zu haben, Zoll zu haben, Steuern zu haben. Und so sind sie unter dem Volk gegangen, zu den jüdischen Männern und haben gefragt, hier gibt es eine Arbeitsstelle, Zoll einnehmen für uns. So und so viel Zoll für dies und jenes. Und Leute haben sich gemeldet und sagen, ja, ich treibe Zoll ein. Aber das war sowas Gehasstes. Eben, sie machen es eben für diese Besatzungsmacht, treiben sie Steuern ein. Und nicht nur das, sie hatten eben diese Macht, dann nicht nur den Steuern einzutreiben, aber ihren eigenen Zuschlag darauf zu geben, ihre Provision. So, und das kam in der eigenen Tasche. Das war dann ihr Gehalt. Jemand hat gesagt, staatlich konzessionierte Räuber und Banditen waren's. Okay? Zacchaeus war einer dieser Zöllner. Man liest von ihm in Lukas Kapitel 10, der eben in Jericho lebte und er wollte Jesus kennenlernen. Und wo er Jesus kennenlernte und einfach Vergebung und was es heißt, neu zu leben mit ihm, sagte Zacchaeus, die Hälfte meines Vermögens gebe ich an den Armen und wenn ich jemand beim Steuer betrogen habe, den werde ich das Vierfache erstatten. Das wäre dann schön, dann einer dieser Betrogenen gewesen zu sein. Hätte man das, ein guter Einsatz. Aber das war einfach so dieses, was von Zöllner gedacht war. Jesus sagt zu diesem Levi hier, komm, folge mir nach. Danach, ob es jetzt am selben Abend war, am nächsten Tag oder nächste Woche, wissen wir nicht, lud Levi eben zu einem Fest, einen Party ein. Wem lädt er ein? Von seiner Arbeitskollegen, andere Steuereintreiber. Jesus, seine Jünger und eben auch aus den Mengen, aus den vielen Leuten, die ihm nachfolgten. Die Schriftgelehrten waren auch da. Sie sahen das und sie sagten zu den Jüngern Jesu, warum ist er, dieser Jesus, mit diesem Abschaum, mit diesem Gesindel? Wenn Jesus, das sind jetzt meine Worte, wirklich der Sohn Gottes ist und alles weiß, weiß er nicht, was das für Menschen sind? Und wie wagt er das überhaupt? Hier auf aller untersten, tiefsten Stufe, die es in der Gesellschaft gibt, mit diesen Leuten ist er. Was wollten diese Männer mit ihrer Frage erreichen? Wollten sie eigentlich Information? Meiner Meinung nach wollten sie Matthäus, Jesus und alle anderen, die ihm nachfolgten, mit allen den verrufenen Zöllner in einen Topf werfen und das gut umrühren. Und wenn man ein Rührei macht und ein schlechtes Ei dabei ist, willst du das essen? Nein. Und es wird eben alles dem gleich. Sie wollten einfach mit einem Pinsel anmalen, sie wollten alle in eine Schublade werfen, diskreditieren, verleumden. Hatten sie recht? Schauen wir den Text ein bisschen näher an. Gibt es in der Geschichte von Matthäus, von Levi, irgendein Anzeichen, dass er unehrlich als Zöllner war? Hätte sich als Judas entpuppt, könnte man es vielleicht vermuten. Er hatte ein Zollhaus eben auf der Hauptstraße, wo viele Leute vorbeikamen, direkt am See. Es könnte gut sein, dass er Jesus und seine Jünger öfters gesehen hatte, dass sie öfters im Gespräch miteinander waren. Und dass jetzt Jesus einfach sagt, komm und folge mir nach. Ich möchte hier jetzt einfach so ein Warnsignal geben. Wollen wir nicht voreilig mit unserem Urteil über Levi sein? Wollen wir ihm nicht da in eine Schublade geben, wo eben die Pharisäer die Zöllner reingetan haben? Aber ich möchte auch noch dazu sagen, möchten wir nicht voreilig sein in unserer Meinung über die Pharisäer? Wer kam da und nahm Jesus vom Kreuz? Johannes Kapitel 20. Zwei Männer. Einer Nikodemus. Johannes Kapitel 3. Ein Pharisäer, der sich nicht traute, tagsüber zu Jesus zu kommen, der aber in der Nacht kam. Ein Herzensanliegen, Jesus kennenzulernen. Der zweite, Josef von Arimathäa, ein sehr wohlhabender Mann, ein Mann, der im Hohen Rat war, entweder ein Pharisäer oder ein Sadduzäer. Ein sehr gelehrter, gescheiter Mann. Die zwei Männer haben aus ihren Vermögen gegeben und haben Jesus vom Kreuz genommen und ihn im Grab gelegt. Sehr schnell bin ich bereit, um Menschen in eine Schublade zu geben. Es ist viel einfacher, da muss man nicht denken. Das passt so gut. Und ich weiß, vor 35 Jahren habe ich eine gute Lektion gelernt. Schön wäre es, wenn ich es eben dann wirklich gelernt hätte und nie wieder vorgekommen wäre. Ich habe eine Predigt gehalten zu Erntedankfest. Und ich wollte über Dankbarkeit reden. Und über Dankbarkeit zu reden, braucht man einen Gegenpol. Was heißt es, undankbar zu sein? Und gerade in der Zeit waren die Briefträger, haben sie gestreikt in Kanada. Haben sie da öfters gemacht. Sie haben eine sehr, sehr starke Gewerkschaft damals gehabt. Oder Gewerkschaftsleiter waren sehr stark. Und in der Zeitung stand eben ein Bericht, was die als Postler fordern. Und was sie wollen, eine ganze Liste. Ich habe gedacht, ein super Beispiel von Undankbarkeit. Schwarz auf weiß. Und ich habe es mitgenommen und ich habe auch in meine Predigt gelesen. Am nächsten Sonntag kam ein Mann zu mir und klopfte mich so auf den Schulter und sagt, Richard, hast du ein paar Minuten Zeit, komm mit mir. Wir sind dann im Büro des Pastors gegangen. Und er sagte, Richard, du kennst mich vielleicht nicht, aber ich bin einer dieser Briefträger, die du letzte Woche erwähnt hast. Ich liebe den Herrn Jesus und es gibt auch andere, genauso wie ich, die Jesus nachfolgen und möchten Licht und Salz in diese Gewerkschaft sein. Und er sagt, das hat mir tiefst wehgetan, dass du uns alle da so in eine Schublade gesteckt hast, als wenn wir den Abschaum der Gesellschaft wären. Es war eine wichtige Lehre für mich. Und wenn wir heute über Zöllner reden oder Pharisäer, dann wollen wir auch vorsichtig sein, dass wir nicht schubladieren. Und jetzt kommt Jesus dann mit dieser Frage. Und wie antwortet er? So, ich hätte wahrscheinlich volle Tube richtig reingehauen. Er antwortet, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünde zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Er geht auf kein Streitgespräch ein. Er stellt es einfach dar und sagt, so ist es. Denk mal darüber nach, wo gehörst du hin? Bist du jetzt einer, der wirklich gesund bist? Oder bist du einer, der krank ist, wirklich Hilfe brauchst? Oder bist du einer, der meint, ich bin gesund, aber eigentlich bist du krank? Die nächste Begebenheit, Vers 18 bis 22. Das Gespräch über das Fasten. Die Jünger des Johannes, das ist Johannes der Täufer, und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Eines Tages kamen einige Leute zu Jesus und fragten, warum fasten die Jünger von Johannes und die Pharisäer, deine Jünger aber nicht? Jesus erwiderte, fasten denn die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Natürlich nicht. Sie können nicht fasten, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Doch eines Tages wird er ihnen genommen werden und dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleidungsstück mit einem neuen Stoff. Der neue Flicken würde einreißen und schließlich wäre das Loch im alten Kleidungsstück größer als zuvor. Es füllt auch niemand einen neuen Wein in alte Weinschläuche. Sie würden platzen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Das Gedanken bei den Menschen geht weiter, Thema Essen. Bald werden, in einer Stunde oder so, werden eure Gedanken auch in der Richtung gehen. Es war wahrscheinlich einige Tage später. Menschen waren nachdenklich. Was ist es eigentlich mit diesem Jesus? Dann war eben die Frage Fasten. Auf der einen Seite gibt es diese Nachfolge von Johannes der Täufer. Sie fasten. Sie leben ihr Glauben ganz praktisch, haben Buße getan und reden eben von einem Messias. Auf der anderen Seite sind eben diese Pharisäer, die fasten auch. Und hier dazwischen gibt es diesen Jesus und seine Jünger und die essen jeden Tag. Und nicht nur, dass sie essen, sie trinken auch Wein. Und Sie treffen sich mit dem Gesindel in der Gesellschaft. Diese zwei Begebenheiten werden von Matthäus, von Markus und von Lukas erwähnt. Es ist interessant, Markus berichtet, einige sind zu ihm gekommen. Einige Leute kamen zu Jesus. Matthäus berichtet, die Johannesjünger sind zu Jesus mit dieser Frage gekommen. Lukas erwähnt, Johannes war hier, Lukas erwähnt, die Pharisäer sind zu Jesus mit dieser Frage gekommen. Das war Gesprächsthema. Und so wahrscheinlich haben die Jünger Johannes, die Pharisäer, ja, das waren einige Leute, sind eben zu Jesus mit dieser Frage gekommen. So, wie antwortet Jesus diese Frage? Müsst ihr euch vorstellen, die Johannesjünger tief überzeugt, wir gehen den richtigen Weg, aber ihr Leiter, ihr Führer, Johannes, sitzt im Gefängnis. Und er hat Fragen. Ist dieser Jesus jetzt der Richtige, ist er der Messias oder nicht? Ist es alles umsonst, was wir hier jetzt machen, ihm Johannes nachfolgen, das Fasten und das Beten? Wie ist es eigentlich? Auf der anderen Seite stehen die Pharisäer. Oder einige von denen, ich möchte Ihnen nicht alles in eine Schublade rein. Einige da, wir sind auf dem richtigen Weg, den geraden Weg. Wir halten das, die Gebote des Gesetzes. Und wir fasten zweimal in der Woche, Montag und Donnerstag. Und wir stehen auch auf der Straße und beten da, dass Leute sehen können. Wie wird Jesus jetzt antworten? Und Jesus gibt eben eine mehrschichtige Antwort, weil er weiß, dass diese Frage jetzt auch eine unterschiedliche Bedeutung für die verschiedenen Menschen hat. Als erstes spricht er das mal an, jetzt für die Johannesjünger, würde ich mal sagen. Er hat Verständnis für ihre Frage. Ihr Leiter ist im Gefängnis. Und er sagt, wenn der Bräutigam nicht da ist, dann fastet man. Aber ist der Bräutigam, ist euer Leiter da, dann feiert man. Und damit sagte Jesus, ich habe Verständnis für euch. Aber er geht dann weiter. Die Pharisäer, die wollten eben an ihre Traditionen, an ihre Gesetze festhalten. Das Alte soll bewahrt werden. Jesus geht nicht auf die Qualität des Weines an, ob alter Wein besser schmeckt als junger Wein, sondern er geht auf physikalische, was geschieht, wenn man eben hier zwei Optionen hat. Das erste, du hast ein Riesenloch in deinen Rock. Männer haben da auch lange Kleider, Gewänder gehabt. Nimmst du dann ein neues Kleid und schneidest dir dann etwas heraus, und flickst das herein. Denn ich mag eben Kleider, die ich halt kenne. Meine Frau hat heute schon wieder zu mir gesagt, Richard, es ist Zeit, dass du ein paar neue Kleider kriegst. Ja? Aber die alten Kleider, die kenne ich und die sind mir so vertraut und die fühlen sich so gut an. Ja? Und so angenommen, ich hätte hier irgendwo ein Loch, würde ich dann eine neue Jacke kaufen, da etwas rausschneiden und hier flicken. Bisschen bescheuert, ja? Nicht nur, dass man das Neue ruiniert, aber auch, wenn man das Alte dann in der Wäsche gibt, der neue Stoff, nicht so schönes, wie man jetzt hat, geht ein und es reißt einfach vom Alten und das alte Loch wird noch größer. Und da, was tut man jetzt? Schneidet man noch wieder raus? Ja, nicht gerade logisch. Die zweite Antwort, die er gibt, ist von Wein. Neuer Wein, ein Sturm, der gärt. Du kaufst im Geschäft und der Verschluss geht nicht ganz zu. Ja, kippt um, läuft aus. Ja, okay, du gibst diesen neuen Wein, der gärt, in einen Schlauch, was damals eben so aus Leder, ein Schlauch war, zugenäht, dicht war, und macht ihn dicht, dass es da gärt. Wenn es ein alter Schlauch ist, so hart und brüchig, der zerreißt, der zersprengt den. Er muss in einen neuen aus Leder angefertigt, wo der noch dehnt und sich gibt und wo diesen Gärungsprozess vor sich geht. Jesus gibt eine sanfte Antwort. Ohne groß hier zu beschämen, sagt physikalisch, denkt einfach nach. Es sind zwei Paar Schuhe. Das ist so wie Öl und Wasser, die mischt man nicht. Eure alten Gesetze, nicht, dass sie schlecht waren. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die zu erfüllen. Was ihr dazu gedichtet habt, ja, da ist viel Menschliches dran und das kann weggehen. Aber das Gesetz an sich war gut. Aber Jesus sagt, jetzt kommt etwas ganz Neues. Und wenn Neues kommt, dann lassen wir das Alte weg. Mit praktischen Beispielen zum Nachdenken zwingen, fordern. Ich weiß, wir haben mal Schweine geschlachtet auf dem Bauernhof. Und dann brauchten wir noch mehr Brennholz. Und sagte mein Papa zu mir, Richard, ich möchte, dass du von diesem Holz, was wir da geschlägert hatten, dass du es noch spaltest. Ich habe ihn gefragt, welches nehme ich? Was hier in der Garage ist, wo es 20 Grad warm ist, oder das, was draußen ist, wo es minus 20, minus 30 ist? Sagt mein Papa, was denkst du? Ich sage, ich weiß nicht. Sagt er, probier's. Probier mal von dem Holz hier in der Garage zu spalten und dann geh heraus und spalt den. Habt ihr das mal probiert? Ja? Welches spaltet besser? Richtig. Das draußen, was viel kälter war, das splittert. Schön sind es Wintertagen. Und Jesus nahm hier so ein praktisches Beispiel, was ihnen vertraut war, und sagt, denkt danach. Ich habe diese Woche etwas gelesen. Es gibt eine Gemeinde in unserer MFÜ, die haben ein Gemeindeforum. Die Sendung Gottes praktisch machen, das Wesen und der Kern der Gemeinde entdecken. Den Generationenwechsel im Blick zu haben, mutig Leiterentwicklung fördern. Und sie stellen sich vor, dass es einen Generationswechsel gibt, dass Jüngere unter 40 auch mehr in Verantwortung übernommen werden sollen. Können Sie sich sowas vorstellen, dass eine Gemeinde bereit ist, hier nachzudenken? Super. Lobenswert. Wo ich das gelesen habe, ich sage, das passt zu diesem Text. Nicht, dass wir das, was gut ist und sich bewährt hat, wegwerfen. Aber wir müssen immer wieder neu überlegen, warum machen wir etwas? Was wollen wir damit erreichen? Ich möchte einfach Mut machen. Meldet euch da an, ja? Zum Schluss jetzt. Was nehme ich und was könntest du eben auch jetzt mit nach Hause nehmen in diese Woche? Was ist mir wichtig geworden? Erstens, für mich habe ich gesagt, ich möchte vorsichtig mit Verallgemeinerungen, Schubladisierung, Übertragungen sein. Auch wenn es vielleicht einiges im Leben einfacher macht, es ist unehrlich, es ist unfair. Ich möchte Menschen eine Chance geben, auch wenn sie in eine Schublade sonst gehören, wo ich einfach ein gewisses Etikett drauf gebe. Ich möchte in dieser Woche da nicht mitmachen. Zweitens, ich möchte Gott ähnlicher sein. Das verlangt, dass ich barmherzig bin, wie er mit mir barmherzig ist. Bin ich barmherzig, so habe ich auch ein offenes Herz und habe Mitleid mit Menschen, die auch von Sünde gekennzeichnet sind. Wenn ich sie erreichen will, dann bin ich auch gerne bereit, Kontakt mit ihnen zu haben. Das ist auch wichtig für mich. Drittens, was ich auch mitnehme aus diesem Text: Etwas ist nicht unbedingt besser, weil es alt ist. Und etwas ist auch nicht unbedingt besser, weil es neu ist. Ich möchte unterwegs sein mit Glaubensgeschwistern, um diese Dinge miteinander zu prüfen und aktuell sein, ein brennendes Herz für Jesus und für Menschen zu haben. Amen.